Von Meilen und Zeilen. Abenteuer direkt aufs Ohr. Der Podcast des Delius Glasing Verlags mit Tim Kruse.
Premiere bei Meilen und Zeilen. Wir steigen aufs Motorboot. Christian Tiet hat das Buch geschrieben, Sehnsuchtsziele für Motorbootfahrer, die schönsten Reviere Europas. Christian, du bist Leiter des Reiseressorts bei der Yacht, aber auch bei den Magazinen Boote und bei Boote Exklusiv. Wie kann ich mir dein Leben vorstellen? Reist du auf Motorbooten um den halben Kontinent und schreibst darüber?
Ja, nicht nur das. Ich mache das schon seit 20 Jahren. Ich bin schon etwas länger dabei. Genauso ist es. Also ich mache im Prinzip das beruflich, was andere Leute im Urlaub machen. Aber was ich immer dazu sagen muss, ich höre natürlich Fragen in dieser Richtung oft. Es bleibt natürlich trotzdem Job, weil das Interessante bei uns ist, dass wir natürlich immer was produzieren müssen. Also wenn das Wetter mal schlecht ist, dann ist das für uns keine Ausrede, einfach mal unter Deck zu bleiben. Wir müssen dann tatsächlich, es muss sowas am Ende bei rumkommen. Ne? Und interessanterweise sind die Geschichten dann trotzdem eigentlich immer ganz gut. Also man hat am Ende dann auch immer Glück.
Würdest du sagen, du hast deinen Traumjob vor 20 Jahren gefunden und ihn einfach behalten?
Also sagen wir mal so, ich habe mich vorher schon sehr für Wassersport interessiert. Ich komme eigentlich auch vom Segeln ursprünglich und mache das jetzt auch wieder ein bisschen verstärkt, da komme ich jetzt wieder mehr zu. Und ich habe immer schon gerne gereist und ich habe immer schon gerne drüber geschrieben. Trotzdem war das damals, als ich den Job bekommen habe, reiner Zufall. Und
erzähl mal.
Naja, ich habe mich beworben auf ein Volontariat beim Motorbootmagazin Boote. Und es war mir nicht ausgeschrieben, was für ein Ressort das wäre oder was für eine Arbeit. Und das war ganz witzig, weil bei meinem Bewerbungsgespräch der Chefredakteur, der jetzt auch immer noch mein Chef ist.
Thorsten Mönch, immer noch, schon damals, ne?
Ja,
ein Urgestein.
Mich dann ganz schüchtern gefragt hat, ob das denn okay wäre, wenn ich auch mal unterwegs wäre. Ne? Also wenn ich auch mal abwesend wäre von zu Hause. Hab ich gefragt, ja, wie viel denn? Ja, vielleicht so 2-3 Wochen. Und da habe ich natürlich mich sofort gefreut und gesagt, ja klar, sehr gerne. Es ist dann sehr schnell sehr viel mehr geworden. Also ich bin jetzt inzwischen, muss man sagen, zwischenzeitlich so zwischen 6 und 7, ja, manchmal auch 8 Wochen im Jahr weg in der Saison. Ne? Das konzentriert sich dann ja immer die Zeit zwischen Mai und Oktober, kann man sagen. Ja, aber die Familie ist dran gewöhnt. Von daher, es ist, um die Frage nochmal zu beantworten, ja klar, es ist ein großartiger Job. Also da braucht man gar nicht lange drum herum diskutieren. Die Abwechslung ist da, man ist immer draußen, man hat aber wieder neue Herausforderungen. Und klar, manchmal geht es auch abenteuerlich dabei zu. Ja. Tolle Sache.
Ja, glaube ich. Und dein Buch liest sich auch so, dass ich direkt Lust gekriegt habe, alles Mögliche davon auszuprobieren. Und ich habe gleich einem Freund geschrieben, der Dura in Portugal, den müssen wir mal paddeln. Also ich bin ja eher Stand-Up-Paddler als Motorbootfahrer, aber es hat mir schon so Lust gemacht, diese ganzen Reviere abzuklappern, weil es einfach ganz toll beschrieben ist, super Fotos und vor allem zeigst du halt auch, wie es geht. Und das finde ich so spannend, das hast du über 16 Reviere gemacht. Wie viel Arbeit steckt da drin? Wie viele Jahre arbeitet man an so einem Buch?
Naja, also sagen wir mal so, die meisten Geschichten, das hat sich hier über die Laufe der Jahre zusammengesammelt. Die Geschichten, die wir im Buch zusammengetragen haben, es hätten natürlich noch viel, viel mehr sein können, aber das hätte dann den Rahmen gesprengt. Das ist so ein bisschen Querschnitt aus dem, was wir so in den letzten 3, 4, 5 Jahren produziert haben für das Magazin. Da ist auch noch mehr passiert, davor sind auch noch andere Sachen gewesen und wir haben uns in dem Buch ja auch auf Binnenreviere beschränkt. Also alles, was irgendwie an der Küste stattfindet, das haben wir bewusst rausgelassen, weil wir eben den Fokus auf die Inlandsgewässer legen wollten. Also von daher, und man kann eigentlich ganz gut sagen, dass in jeder Geschichte so im Schnitt immer eine Woche drin steckt. Das ist das ist so die Produktionszeit, die wir vor Ort dann immer haben. Und das bildet dann auch das ab, was die Leute, die ja selber im Urlaub unterwegs sind, die so einen Urlaubscharter machen, was die dann auch machen. Also von daher sollen die Geschichten ja auch nachvollziehbar sein.
Wenn du so eine Geschichte machst und schreibst, zahlt dann der Vercharterer für deine Tour oder wie macht ihr das?
Interessante Frage. Nein, also wir haben da ein ganz klares Agreement. Es ist immer so, das ist für uns eine Kooperation. Wir schreiben natürlich auch nichts schön. Es ist immer so, dass in erster Linie bei uns, das sieht man ja auch an den Geschichten, das Revier im Vordergrund steht. Wir haben einige Partner, mit denen wir immer wieder zusammenarbeiten, aber wenn es auch mal ein neues Revier gibt und ein neuer Vercharterer auftritt, dann kontaktieren wir die auch oder die kontaktieren uns. Das passiert halt auch immer wieder mal. Genau, dann hat man einen Deal. Einer entwischt die andere. Wir bekommen ein Boot zur Verfügung gestellt. Wir können dann eine Tour unternehmen, einen Turn, gucken uns das Revier an und schreiben dann drüber. Das, was der Vercharterer dafür bekommt, ist sozusagen dann der Platz im Heft und online, weil die Geschichten erscheinen ja auch digital natürlich. Und das ist sozusagen dann das Agreement. Aber von Seiten des Vercharterers wird dann nichts Zusätzliches dazu bezahlt.
Uns hören viele Menschen zu, die überhaupt keine Ahnung davon haben, wie ich ein Boot chartere, was brauche ich für einen Führerschein, was kostet das. Ich glaube, diese ganzen Themen müssen wir erstmal abdecken, bevor wir in dein Buch und in die Sehnsuchtsziele hineinstürzen.
Das können wir gerne tun.
Also angenommen, da ist jetzt jemand, der sowas alles noch nie gemacht hat. Mhm. Was brauche ich für einen Führerschein? Brauche ich immer einen Motorbootführerschein oder brauche ich den nicht? Oder ist das im Ausland wieder alles anders geregelt von Land zu Land?
Also man kann erstmal davon ausgehen, dass es überall einfacher geregelt ist als in Deutschland. Das ist tatsächlich so. ganz besonders, was das Thema Führerscheine angeht. Das hat aber auch einen Hintergrund. Also man muss auch sagen, dass es in Deutschland, wir haben ja ganz, ganz viele große Ströme wie den Rhein. Das sind die richtigen Schifffahrtsautobahnen. Mhm. Und dass man da, ich sage jetzt mal, einen Bootsführerschein braucht, das macht tatsächlich auch Sinn. Ob man ihn dann überall haben müsste, das steht dann auf einem anderen Blatt. Es ist aber generell so, und das war auch so ein bisschen der Hintergedanke bei dem Buch, dass, und das haben tatsächlich die allermeisten Leute überhaupt nicht auf dem Schirm, dass ganz, ganz viele von den Geschichten, also ich würde fast sagen, die allermeisten, die in dem Buch abgedeckt sind, dass man die auch ohne jegliche Erfahrung fahren kann, also ohne Motorbootführerschein. Das ist dann quasi so, als wenn man eine Urlaubswohnung mietet irgendwo, eine Ferienwohnung, nur eben eine, die sich auf dem Wasser bewegen lässt. Und das funktioniert in den allermeisten europäischen Ländern und auf den allermeisten Binnenrevieren, muss man denn jetzt immer dazu sagen. Mhm. Auf Seerevieren ist es ein bisschen stärker reglementiert, aber auf Binnenrevieren ist es an ganz, ganz vielen Stellen führerscheinfrei. Von daher braucht man dann auch keine Vorkenntnis.
Also für mich, auf mich klingt das jetzt ein bisschen so, als ob du jemanden ans Steuer eines, sagen wir mal, sehr langsamen Autos setzt, der aber keinen Führerschein hat.
Ja, der Unterschied ist natürlich der, dass auf dem Wasser nicht ganz so viel los ist wie normalerweise auf der Straße. Das ist der große Vorteil dabei. Also mir ist schon klar, dass sich das immer sehr überraschend anhört, aber die Zahlen sprechen eigentlich für sich. Es ist so, dass wenn man so ein Charterboot übernimmt und keinen Bootsführerschein hat, die allermeisten Vercharterer dann zumindest eine gründliche Einweisung machen. Das ist mal vorgeschrieben, mal nicht. Aber natürlich ist es auch im Interesse des Vercharterers, dass er sein Boot heile zurückbekommt, völlig unabhängig jetzt davon, ob man eine Versicherung abgeschlossen hat oder wie auch immer. Nee, also es gibt eine Einweisung und in den allermeisten Fällen ist es so, dass dann auch tatsächlich alles funktioniert und alles gut geht. Es geht natürlich immer mal etwas enger zu, besonders wenn es jetzt zum Beispiel um Schleusen geht oder sowas und die Leute nicht so erfahren sind und viel Verkehr ist, dann kann das schon mal ein bisschen ruckelig, zugehen. Aber normalerweise passiert erstaunlich wenig bis gar nichts. Und ich war jetzt gerade, das ist jetzt nicht im Buch drin, ich war jetzt gerade in diesem Jahr nochmal in Friesland und das ist ja sozusagen das Wassersport-Mekka Europas. Also jeder, der irgendwie da unterwegs ist, ist auf dem Wasser unterwegs. Es gibt unglaublich viele Binnenwasserwege. Selbst da kann man ohne Führerschein Boot fahren.
Bis 15 PS oder so, ne?
Nee, die 15 PS-Regel, die gilt tatsächlich in Deutschland. Also im Ausland ist das wesentlich, wesentlich. Mal ist es an die Geschwindigkeit gekoppelt. Manchmal gibt es auch gar keine Regelung, also Vorschrift.
Verrückt. Ich finde es tatsächlich verrückt. Ich meine, jemand, der nicht vom Wassersport kommt, der kann ja noch nicht mal einen Fender festmachen. Vernünftig. Außer mit dem Hausfrauenknoten.
Knoten sind wichtig, das ist richtig. Ja. Also sage ich mal so, wer knoten kann, ist klar im Vorteil. Ja, natürlich, es gibt immer wieder Aspekte, wo man, ich sag mal so, wo man von einer klassischen Sportbootausbildung etwas hat. Also wenn es jetzt darum geht, wie Leinen geführt werden oder sowas. Mhm. Aber wenn die Frage die ist, ob es auch ohne geht, ja, das ist tatsächlich so. Und ganz viele Leute, die man trifft unterwegs, die haben auch keinen Führerschein. Die kommen dann übers Internet zu diesen Urlauben. Die suchen sich halt einen Urlaub. Die sagen, wir wollen jetzt irgendwie was machen, mal was anderes. Mhm. Und landen dann auf dem Boot und machen das dann.
Super. Also ich finde es ganz toll, weil sonst alles sowas von überreglementiert ist. Also von der Gurke bis zum Seeigel, es ist ja alles genau genormt. So ist ja verrückt in unserer Welt.
So ist es.
Und dass man einfach irgendwo ein Boot ohne Kenntnisse chartern darf und damit losfährt. Und ich weiß, wie wahnsinnig schön es ist, auf dem Wasser, vor allem gerade auf Binnengewässern unterwegs zu sein. Ich hatte mal ein Motorboot.
Ah, okay.
Am Wannsee liegen, so ein altes, schäbiges Ding, aber es war herrlich. Es war eine ganz, ganz tolle Zeit. Und das war ist schon einige Jahre her, wo man eben auch noch am Reichstag ohne Probleme vorbeituckern konnte. Und das war ganz, ganz toll. Deshalb kann ich das allen nur empfehlen und alle, die uns zuhören, werden jetzt denken, warte mal, das klingt ja echt spannend. Also da sind jetzt Reviere in ganz Europa, wo ich mich als Amateur, als Mensch, der keine Ahnung hat vom Wasser, einfach anmelden kann. Wie so ist es denn dann mit den Kosten? Also ich weiß, das ist immer so schwer. Es geht natürlich von irgendwie 100 bis 10.000, aber was kostet so eine durchschnittliche Woche mit einem durchschnittlichen Boot in Holland?
100 bis 10.000 kann man auch bezahlen im Mittelmeer für große Schiffe. Also Klar, der Preis ist immer unterschiedlich. Es hängt natürlich davon ab, was für ein Schiff ich nehme, also was für eine Kategorie. Es gibt natürlich auch ältere Boote, es gibt eine modernere Premium-Kategorie. Dann, wie groß das Boot ist und vor allen Dingen auch genau wie bei anderen Urlauben auch. Ne? Also was ich buche, das bezahle ich auch, in welcher Saison ich unterwegs bin. Und dann gibt es natürlich auch nochmal wieder Ecken, die etwas günstiger sind. Man muss auch immer auf die Nebenkosten achten. Aber generell ist es so, sag ich mal, dass wenn man mal einen wirklichen Durchschnittswert bilden sollte, dann ist man... Wenn man alle Saison, also, oder gehen wir mal von der Hauptsaison aus, würde ich jetzt mal
genau,
sagen.
Genau, also, wir machen es mal konkret, ja? Im Juli eine Woche Holland auf einem durchschnittlichen Boot.
Wenn man jetzt mal sagen möchte, dass man mit 4 Personen unterwegs ist, also, dass man, das ist noch nicht mal besonders groß für ein Boot, also, viele Boote bieten dann noch Platz für 6 oder 8 oder sogar 10 Personen, haben dann dementsprechend viele Kabinen, aber wenn man jetzt mal sagt, dass man auf so einem, ja, normal großen Boot für 4 bis 6 Personen unterwegs sein möchte, dann muss man für eine Woche Charter ungefähr, sag ich jetzt mal, so zwischen 2 und 2.500 Euro rechnen.
Ja, durch 4 ist das okay.
Ich wollte gerade sagen, ne, das kommt immer drauf völlig an, wie man es aufteilt. Genau. Ne?
Und was kommen an Kosten dann dazu? Also natürlich Spritkosten und Nahrung, klar, aber die brauche ich ja zu Hause auch.
Ich wollte gerade sagen, also man kann das wirklich sehr gut mit einem Urlaub in einem Ferienhaus vergleichen. Das Einzige, was tatsächlich noch dazu kommt, also man braucht ja die Anreise, das ist ganz klar, da muss man sich eben verpflegen und das einzige andere, was auch dazu kommt, sind eben die Betriebskosten. Die sind bei einer Charter dieser Art oder bei Booten dieser Art in der Regel relativ überschaubar, weil die Boote ja nicht schnell fahren und oft auch nur jetzt keine wirklich PS-starken Motoren haben, also deutlich mehr als 15 PS, aber trotzdem, also da kommen dann immer noch, je nachdem, wo man unterwegs ist, wie viele Betriebsstunden man auf die Uhr bringt, ich würde mal sagen, so zwischen 250 und vielleicht 400 Euro dazu. Es kann auch weniger sein, es kann auch mal mehr sein. Hängt, wie gesagt, von den Umständen ab. Und dann eben noch die Liegegebühren in den Häfen. Aber das hält sich wirklich in Grenzen, muss man sagen.
Und die braucht man auch nicht unbedingt. Ja, man kann ja immer wieder ankern.
Richtig.
Also man muss nicht in den Hafen. Und diese Boote sind ja auch dafür ausgelegt, dass die haben ja genug Wasser und genug Batterie, dass du eigentlich auch 2, 3, 4 Tage nicht in irgendeinen Hafen gehen musst.
Genau, also man kann auch autark unterwegs sein, ganz besonders, wenn man tagsüber fährt, dann laden sich die Batterien ja auch wieder auf. Und es muss auch gar nicht immer nur ankern sein. Es gibt auch in vielen europäischen Ländern, in vielen Revieren, gibt es auch immer also öffentliche Liegestellen. In Holland natürlich ganz besonders. Aber wenn du dich in Berlin auskennst, dann weißt du, dass es da sowas auch gibt.
Ja.
So, da kann man dann festmachen und da kann man natürlich 24 Stunden oder 48 Stunden bleiben, je nachdem. Dann fallen die Kosten natürlich nicht an. Da muss man allerdings auch meistens auf den Service verzichten. Also Strom oder Wasser am Steg oder an der Liegestelle gibt es dann nicht. Aber passt halt trotzdem. Die Mischung macht es in der Regel auch aus. Ne? Also mal einen Hafen, mal irgendwie in der Natur. Das macht ja gerade den Reiz aus. Also, dass man wirklich dann auch da liegen kann, wo nichts um einen herum ist.
Wir springen in dein Buch. Ja, ich habe so Lust, diese ganzen Orte abzuklappern. Also du fängst in Deutschland an, gehst dann über Holland und Frankreich nach England, Irland, dann Skandinavien. Also, oh Gott, es macht so Lust, dahin zu fliegen oder zu fahren und sich so ein Boot auszuleihen. Wenn wir jetzt mal dein ganzes Buch angucken, diese ganzen 16 Stationen, gibt es eine Station, wo du sagst, das muss man machen?
Meine erste ganz einfache Antwort auf diese Frage ist immer die Mecklenburgische Seenplatte. Weil das ist ein Revier, das liegt für uns direkt um die Ecke, kann man sagen.
Ja, ja,
und es ist wirklich ganz besonders, wenn man anfängt, wenn man so einen Urlaub zum ersten Mal macht. Es ist wirklich unterm Strich eines der schönsten Binnenwassersportreviere Europas. Definitiv.
Echt, ne?
Es ist groß, es ist weit verzweigt. Berlin hängt da ja auch noch mit dran, aber selbst wenn man jetzt im Süden, selbst wenn man sich jetzt nur die mecklenburgischen und brandenburgischen Gewässer anguckt, nördlich von Berlin, also die mecklenburgische Großseenplatte, das, was viele Leute unter dem Begriff Müritz dann zusammenfassen, und die mecklenburgische Kleinseenplatte mit der oberen Havel. Es ist ein wahnsinnig ausgedehntes Revier, das ganz, ganz viele Abstecher zulässt. Man kann da wochenlang unterwegs sein, ohne jemals das Gleiche sehen zu müssen. Ganz viel Natur, tolle Städte. Das sollte man auf jeden Fall gemacht haben, würde ich sagen.
Ich bin ein riesen Frankreich-Fan und liebe das Mittelmeer über alles, aber auch den Atlantik, wo ich auch gerne surfen gehe. Und du warst im Languedoc und da musst du uns mal beschreiben, wie es da ist. Denn das ist ja ein Binnengewässer, was eigentlich direkt am Meer ist.
Richtig.
Ist das dann Brackwasser oder wie ist das da?
Ja, also es ist gemischt. Es sind ja zum Teil richtige Kanalstücke, die dann auch mit Schleusen abgeriegelt sind. Also das ist ja quasi die Binnenschifffahrtsverbindung, die historische Binnenschifffahrtsverbindung, die vom Atlantik über den Canal du Midi, das ist auch vielen Leuten ein Begriff, der auch immer noch schiffbar ist, und dann durch das Languedoc bis zur Rhône geführt hat. Also hat man sozusagen dann das offene Mittelmeer umgangen. Das ist natürlich schon lange nicht mehr für den Frachttransport interessant. Heute sind da nur noch Charterboote unterwegs und einige eigene Länder, die sich auf Langfahrt befinden in Europa. Genau, also deswegen, solange man sich auf den Kanalabschnitten befindet, die von Schleusen abgeriegelt sind, ist es ganz normales, also man müsste jetzt Frischwasser für Süßwasser sagen, es ist schon relativ braun an jeder Stelle. Aber wenn man dann näher in Richtung Mittelmeer kommt und dann über die Etangs fährt, also diese großen Lagunenseen sozusagen, dann ist es natürlich Brackwasser, genau. Also das ist auch ein toller Kontrast, ein toller Unterschied. Und wo du es gerade gesagt hast, das Languedoc, das schreiben wir auch in der Geschichte, das ist einer der wenigen Stellen in Europa, wo man selbst auf einem Motorboot Binnentörn unmittelbar ans Meer kommt.
Ja,
in Venedig ist das zum Beispiel auch noch, Lagune von Venedig, und dann in Holland an einigen Stellen. Aber das Languedoc, das hat uns sehr, sehr gut gefallen. Das muss man wirklich sagen.
Was ich dann auch noch sehr spannend fand, war, du bist die Themse auch hochgefahren. Erzähl uns mal davon, weil das ist ja auch ein legendärer Fluss.
Ja, das ist richtig. Also dazu muss man auch wieder sagen, es gibt immer diese, es gibt Begriffe, von denen haben die Leute ein Bild. Und die allermeisten Leute denken bei Themse natürlich an London selbst, ne? An den großen Strom, an den Unterlauf des Flusses. Und es gibt aber tatsächlich auch bis nach Oxford die schiffbare Themse. Und das ist wirklich ein wunderschönes englisches Binnenrevier. Und das ist genauso, wie man sich das vorstellt. Also mit Rosenbüschen überall. Und
es regnet.
Also als wir in Oxford waren, da hat's geschüttet an dem einen Abend. Da sind wir gar nicht vom Boot runtergekommen, weil wir sofort bis zu den Knöcheln im Matsch standen. Aber wie in den allermeisten anderen Fällen, wie gesagt, das kann immer auch überall sonst passieren, ne? Und das Wetter ist ja immer nur so schlecht, wie man angezogen ist. Von daher ist es wirklich schön. Also diese kleinen Dörfer und natürlich gibt es dann überall Pubs, in die man einkehren kann, wie in Irland eben auch oder in Schottland. Aber es ist wirklich Bilderbuch-England, muss man sagen. Ja. Und man sieht natürlich auch, weil du gesagt hattest, SUP, man sieht natürlich auch eine Menge Paddler und vor allen Dingen auch ganz, ganz viele Ruderer. Ja, die ganzen Universitäten dann noch sind in Oxford und die haben alle ihre Trainingsschuppen. Da muss man manchmal schon aufpassen, wenn man unterwegs ist, weil die schnell unterwegs sind.
Ja, der Feind des Motorbootfahrers ist der Paddler oder Ruderer und der Feind des Paddlers oder Ruderers ist der Motorbootfahrer.
Ja, so ist es.
Es gibt so viele Diskussionen über die Umwelt und berechtigterweise. Und ich weiß auch, dass der Segelsport alles andere als sauber ist mit diesen Plastikbombern, die irgendwann auch mal entsorgt werden müssen. Aber beim Motorbootsport hast du halt auch noch den Motor dazu. Wie stehst du dazu und gibt es da irgendwann mal Entwicklungen, dass man sagt, klar werden wir in Zukunft elektrisch fahren?
Also man kann das natürlich von zwei Sachen, von zwei Seiten betrachten. Man kann das einmal, wie soll ich sagen, man kann es einmal pragmatisch sehen. Das ist jetzt mal meine berufliche Sichtweise darauf. Ich würde sagen, die Binnengewässer, das ist natürlich auch immer eine Frage der Regularien in den entsprechenden Ländern. Ne? Also in Südfrankreich gibt es zum Beispiel hohe Probleme mit der Wasserqualität in Deutschland. Oder wenn du dann zum Beispiel nach Skandinavien gehst oder sogar nach Finnland, da hast du zum Teil kristallklare Seen.
Ja.
Da ist dann überhaupt kein Problem. Man muss es immer ganz, also ich würde mal so drauf schauen, es sind halt, wenn man sich den Straßenverkehr zum Beispiel anguckt im Vergleich oder den Flugverkehr, dann ist die Anzahl der Motorboote, die in Europa unterwegs sind oder weltweit, würde ich jetzt fast sagen, verschwindend gering. Also von daher ist der Anteil schon mal minimal. Und das Entscheidende ist ja auch, wie die sich die Leute unterwegs verhalten. Also dass du zum Beispiel, wenn du in der Schleuse bist, natürlich den Motor abstellst, dass wenn du an einem Steg liegst, den Motor auch ausstellst. Außer du brauchst vielleicht mal irgendwie eine Stunde Strom oder so. Also es gibt inzwischen eine Menge selbst auferlegte Regeln, sag ich mal, die Menschen auch schon verinnerlicht haben. Und das gilt an Land wie auf dem Wasser, würde ich sagen. Also von daher ist es jetzt keine, ich habe es noch nie wirklich als übergebührliche Belastung wahrgenommen für die Gewässer. Jetzt bin ich aber auch kein Biologe, aber wenn man sich das anguckt, es gibt ja auch in Deutschland, es gibt immer wieder Bereiche, wo man auch in Naturschutzgebieten unterwegs ist und da gibt es dann noch zusätzliche Regeln und an die hält man sich dann einfach. So.
Ja.
Und wenn das alle tun, dann ist schon viel gewonnen. Ich will damit nicht sagen, dass es ideal ist für die Umwelt. Nirgendwo, wo man mit einem Verbrennungsmotor unterwegs ist, ist es ideal, aber so ist es nun mal.
Ich habe immer gedacht, dass sich das auf dem Wasser schneller durchsetzt, weil es einfach eine ganz andere Fortbewegungsart ist, wenn man so will. Und es gibt in Deutschland eine weltweit führende E-Motoren-Herstellerfirma, Torqeedo.
Torqeedo, ja.
Und die auch echt tolle Motoren herstellen, aber im Moment ist es noch nicht so, dass jetzt sagen wir mal serienmäßig Motorbootjachten mit Torqeedos ausgestattet werden. Woran liegt das?
Ja, es hat verschiedene Gründe. Also normalerweise, ich würde sagen, es liegt am Markt zu großen Teilen und an der Infrastruktur. Also du hast natürlich in den allermeisten Revieren überhaupt keine Möglichkeiten, dein Boot schnell aufzuladen. Es gibt einige Versuchsprojekte, einige Pilotprojekte, die von der Europäischen Union angeschoben wurden oder von anderen Staaten. Ich glaube, im Elsass gibt es jetzt ein Versuchsprojekt, in Norwegen am Telemark-Kanal. Die Geschichte ist auch drin im Buch. Da gibt es das auch und da haben diese richtige Schnellladestation. Das funktioniert dann auch. Mhm. Man muss sich ja mal überlegen, dass in so einem Sportboothafen im Sommer einfach mal 30, 40 Boote liegen können und wenn die alle ihre Batterien aufladen müssten, dann muss das halt irgendwie vernünftig funktionieren. Und wenn du dich im Wassersport auskennst, dann weißt du ja auch, dass nicht alle Steganlagen immer besonders abgesichert sind, was die Stromversorgung angeht. Also das ist einfach noch nicht da. Und dann, was noch dazu kommt, ist momentan, dass die Technik, also ich glaube, es muss den Umweg gehen über die Straße, auf jeden Fall. Für mich ist immer so ein Vergleich nicht unbedingt der PKW, sondern der LKW. Wenn es sozusagen bei Nutzfahrzeugen, weil die Motoren ja oft dann auch marinisiert sind, also weil die Technik oft ähnlich ist. Ja. Wenn sich das bei Nutzfahrzeugen irgendwann durchsetzt, ich glaube, dann ist es auch auf dem Wasser soweit, weil du dann eine gewisse Batteriekapazität hast und auch eine gewisse, ich sag jetzt mal, Nutzerverlässlichkeit, Robustheit bei den Motoren, dass das dann bestimmt kommt. Ansonsten, solange es nicht zusätzlich reglementiert wird, glaube ich nicht, dass sich da viel ändert. Und dann hast du immer noch das Problem, dass es immer mal wieder Geschichten gibt mit Batterien, ne? Die halt explodieren. So. Und das ist natürlich für viele Leute dann auch ein Kriterium, sag ich mal.
Absolut. Tut sich generell etwas in dieser Motorboot-Charterbranche, dass du sagst, da gibt es Innovationen, da gibt es Veränderungen, diese Boote lassen sich mittlerweile sehr viel leichter steuern oder vielleicht für Schleusen irgendwelche Tricks, dass das mal leichter wird?
Ja, also auf jeden Fall. Das muss man ganz klar sagen. Also der Markt ist sehr, sehr vielfältig. Der Markt ist auch sehr, sehr breit gestreut. Was auch einfach damit zusammenhängt, dass die Reviere halt so unglaublich unterschiedlich sind, dass die Vielfalt so groß ist. Aber generell kann man schon sagen, dass wie bei anderen Fahrzeugen, wie bei Straßenfahrzeugen eben auch, dass der Komfort in den letzten 15, 20 Jahren erheblich zugenommen hat. Das fängt bei der Ausstattung an, also zum Beispiel Warmwasserheizung oder Klimaanlagen, je nachdem, über große funktionierende Kühlschränke bis hin zur Navigationselektronik, die inzwischen viel mithilft. Und zu solchen Sachen wie, ganz, ganz wichtig, weil du schon gesagt hattest, Navigationshilfen wie Bug- und Heckstrahlruder. Das war vor 15 Jahren, sag ich mal, nur bei den allergrößten Charterbooten Usus, dass du vielleicht einen Bugstrahlruder hattest. Und inzwischen ist es so, dass ganz, ganz viele, zumindest alle moderne Boote, sich sogar schon fast mit Joystick steuern lassen. Also die haben dann auf jeden Fall Bug- und Heckstrahlruder. Und das reicht dann auch, um zu manövrieren und anzulegen. Und das erhöht natürlich auch die Sicherheit und das erhöht auch das Sicherheitsgefühl bei den Leuten an Bord. Also von daher ist das auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Entwicklung.
Gibt es sowas wie jetzt bei modernen Autos, ich sag mal, einen Autopiloten, der dich dann tatsächlich auch um die Kurve lenkt?
Nee, das gibt's noch nicht. Das müsste dann ja irgendwie über Sensoren gesteuert sein. Dafür ist der Markt zu klein. Also auch der Bootsmarkt an sich, glaube ich, um solche Innovationen wirklich nach vorne zu bringen. Es gibt natürlich technische Innovationen im Bereich der Antriebssysteme. Das funktioniert dann auch ganz gut, weil du da natürlich eine große Zahl von Neubooten hast, die weltweit unterwegs sind. Also besonders im Kleinbootbereich oder im Motorjachtbereich auf Seerevieren. Aber sowas wie Navigationssysteme, also wirklich so ein Spurassistent oder sowas, das wird man, glaube ich, noch relativ lange suchen. Das ist auch gar nicht so schlecht, weil es beim Bootsfahren tatsächlich ja nicht nur Hindernisse über der Wasseroberfläche gibt, sondern mitunter auch Hindernisse unter der Wasseroberfläche, die dann auf Seekarten zwar eingezeichnet sind, also auf Seekarten, auf Gewässerkarten, aber wo man dann trotzdem natürlich vorsichtig sein muss und entsprechend dann die Geschwindigkeit reduzieren. Also ich sage nicht, dass das ausgeschlossen ist, aber das ist zumindest in diesem Bereich doch noch so ein bisschen Science Fiction.
Okay. Zum Schluss muss ich noch über Schleusen sprechen. Die sind für mich immer das Allernervigste gewesen, also sowohl mit dem Motorboot als auch mit dem Sub.
Ja.
Es dauert immer alles ewig. Also entweder, wenn du einen Sub hast, kannst du es umtragen. Das ist immer schneller als Schleusen. Oder du hast eben Motorboot, kannst natürlich nicht umtragen, sondern musst in die Schleuse. Und diese Dinger sind teilweise dann manuell von uns selber zu steuern und zu bedienen, was ich immer schwierig finde. Oder da sitzen irgendwelche lustlosen Typen. Wie empfindest du das, Schleusen? Und gibt's da vielleicht mal irgendwie da mal eine Innovation, wo man sagen könnte, oh, das ist jetzt aber einfach?
Ja, also es ist, man gewöhnt sich an alles, ne, sag ich immer. Ja. Und auch das hängt wieder vom Revier ab und den mürrischen Schleusenwärter, den du da erwähnt hast, den gibt's natürlich auch noch, aber halt immer weniger, weil die meisten Schleusen, also besonders in Deutschland, in den führerscheinfreien Revieren, in Frankreich aber genauso halbautomatisch oder vollautomatisch funktionieren. Das kommt drauf an. Also ich finde, das lässt sich ganz gut handeln. Was ich persönlich eine viel, viel größere Herausforderung finde, ist, wenn man zu viele Schleusen hat. Das hat man in einigen Bereichen Frankreichs zum Beispiel oder auch in England tatsächlich auf den Wasserstraßen. Mhm. Da ist es dann mehr so Stop and Go, ne? Also von der einen Schleuse zur nächsten vergehen dann gerade.
Genau, mal, alle 10 Kilometer.
Ja, oder auch mal gerne jeder Kilometer oder anderthalb, alle 1,5 Kilometer.
Ja, das macht dann echt keinen Spaß mehr.
Das wird dann vielleicht ein bisschen nervig, besonders wenn es dann auch regnet und man raus muss oder sowas. Mhm. Aber ansonsten in der Regel, wenn man sich rücksichtsvoll verhält, wenn man nicht nach vorne prescht, wenn man die Regeln einhält, dann geht das in der Regel geordnet über die Bühne. Mhm. Und dann müssen sich auch die Paddler keine Sorgen machen.
Das ist gut. Zum Schluss, du bist ja auf der ganzen Welt vermutlich rumgekommen. Gibt es ein Revier, was jetzt nicht in dem Buch vorkommt, wo du sagst, das ist so umwerfend, das muss man sich einfach mal angeguckt haben?
Also wenn es jetzt um Binnenreviere geht, dann würde ich tatsächlich sagen, dass man kann natürlich immer, wenn man Nordamerika jetzt ins Verhältnis setzt, wir waren auch schon in Kanada unterwegs, das ist natürlich auch mal eine andere Qualität. Aber wenn es jetzt darum geht, was wirklich Besonderes herauszustellen, ich würde es vielleicht mal so aufzäumen, was wirklich Besonderes herauszustellen, dann würde ich wirklich mir in Europa das Saimaa-Seengebiet in Südfinnland herausgreifen. Mhm. Das ist wahnsinnig, das ist auch im Buch drin. Das ist wahnsinnig großflächig und das ist tatsächlich eine Wildnis, die man sonst so in Europa nirgendwo kennenlernen würde. Mhm. Die Gewässer sind alle wahnsinnig weitläufig. Man verliert sich fast darin. Man sieht fast kein anderes Boot. Du siehst keine Häuser an Land. Du kannst da stundenlang fahren, ohne irgendwas zu sehen. Und das ist für, ich sag jetzt mal, Mitteleuropäer, der vielleicht dann auch noch aus einer Großstadt kommt. Aber selbst wenn man irgendwie vom Land kommt, wo man ja hier gewohnt ist, überall einen Zaun zu sehen und überall ein Haus oder eine Straße oder so, ist das wirklich ein außergewöhnliches Erlebnis. Und auch das Revier ist führerscheinfrei und es ist gut per Flugzeug zu erreichen. Man fliegt nach Helsinki und fährt mit dem Mietwagen oder mit dem Zug zur Charterbasis nach Savonlinna.
Ist auch nicht so weit.
Das ist alles machbar. Ne? Also ja. Das ist, der Zug fährt dann, glaube ich, 3-4 Stunden oder sowas und der Flug dauert 2. Das ist alles machbar. Und dafür hat man dann wirklich ein Erlebnis. Also man muss dann natürlich auch Abstriche machen, das ist schon wild. Mhm. Aber das ist auf jeden Fall anders als alles, was man sonst in Europa machen kann.
Boah, traumhaft. Christian, vielen, vielen Dank. Ich hoffe da draußen, wir haben euch Lust gemacht, mal aufs Motorboot zu steigen.
Das würde mich freuen.
Wenn ja, holt euch Sehnsuchtsziele für Motorbootfahrer, die schönsten Reviere Europas. Also mich hast du angesteckt, ich chartere kein Motorboot, sondern werde mit dem Sub in Portugal unterwegs sein, aber das Buch ist toll, die Fotos sind gut, es ist super beschrieben. Du hast auch immer so Top 3 Tipps drin, dass das Lesen auch leicht macht und dass man weiß, worauf man sich da auch verlassen kann. Vielen Dank, tolles Buch. Christian, vielen Dank für diesen Podcast.
Vielen Dank, Tim, dass ich dabei sein durfte.
Das war von Meilen und Zeilen. Alle 2 Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns. Oder schreibt uns an podcast@delius-klasing.de. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.